Ich bin der gute Hirte. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Christus erhob die Ehe zu einem Sakrament, das heißt einem sichtbaren, heilswirksamen Zeichen unsichtbarer Gnade. Auch die anfängliche Würde und Reinheit, dieser lebenslangen Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau, retardierte er. Wenn die Ehegelübde die beiden Herzen aneinander gebunden haben, dann wurden auch die Körper einander geschenkt und ausgeliefert. Und so werden die Brautleute ihrer menschlichen Natur, die ja Leib und Seele ist, gerecht, wie auch der Natur der Liebe, die bekanntlich immer nach Vereinigung strebt. Der eheliche Akt, der es erlaubt, eben diese Herzensfreundschaft auch körperlich zum Ausdruck zu bringen, gestattet es aber auch dem Ehepaar, so Gott will, Kindersegen zu empfangen. Ja, die Ehegatten, die haben sich am Hochzeitstag gegenseitig einander das eheliche Recht über ihre Körper gestattet, um Kindern das Leben zu schenken. Das heißt, zunächst auf Erden die streitende Kirche und letztlich im Himmel die triumphierende Kirche mit neuen Heiligen zu bevölkern. Das erhabene Wesen der christlichen Ehe, wie es die katholische Lehre treffend zum Ausdruck bringt und definiert, besagt nämlich, dass die sakramentale Ehe ein Abbild der mystischen Ehe Christi mit seiner Kirche ist. Wer dieses Verständnis mitbringt, für den erhält sich sogleich viel erhabenere, tief mystische, theologische Gründe für den Priesterzölibat. Für den es nämlich übrigens nicht nur irgendwelche pragmatisch-sozialen Gründe gibt. Diese letzteren, wie wir das ja aus eigener Anschauung heute wissen, die sind ja sehr schnell und sehr leicht beiseite geschoben. Die pragmatischen sozialen Gründe für den Priesterzölibat, sie tun dem Sakrament der Priesterweihe nicht Gerechtigkeit. Sie tun dem radikalen Charakter, der monumentalen Größe und der unbeschreiblichen Kostbarkeit den Wert des Priestertums Jesu Christi keine Gerechtigkeit. Denn was geschieht in der heiligen Priesterweihe? Man wird nicht zu irgendeinem Gemeindevorsteher oder einem Showmaster oder Alleinunterhalter, sondern der Getaufte wird in einen anderen, einen zweiten Christus ontologisch verwandelt. Der Getaufte und Gefirmte wird Christus verähnlicht im Sakrament der heiligen Priesterweihe auf ontologische Weise, das heißt auf der tiefsten Seinsebene seiner Seele. Es wird ihm der priesterliche Charakter eingeprägt, ein unauslöschliches Merkmal, das die Quelle der priesterlichen Vollmachten ist und das Christus selbst seinen Aposteln beim letzten Abendmahl in die Seele eingeprägt hatte. Diese Verähnlichung mit und Umgestaltung in Christus, den göttlichen Bräutigam, lässt natürlich dann auch die katholischen Priester an dessen Verhältnis, ehrlichem Verhältnis, muss man sagen, zur Kirche teilhaben. So übt Christus seine geistliche Vaterschaft, sein Bräutigam-Dasein, wenn man so will, durch den Priester aus. Liebe Gläubige, vergessen wir nicht den Ausruf des ersten Adam, als er seine Braut Eva zum ersten Mal erblickte. Fleisch von meinem Fleisch, Gebein von meinem Gebein. Nicht anders verhält es sich mit dem zweiten Adam, mit Jesus Christus und seiner Braut, der Kirche. Sie ist sein Leib, sein mystischer Leib, sein Fleisch ist aber auch ihr Fleisch. Als mystischer Leib ist sie die Vielzahl der getauften Seelen. Der physische Leib Christi, die heiligste Eucharistie, ist aber auch die Nahrung der Kirche, die Nahrung der Unsterblichkeit, das Seelenbrot der Christen, durch das Christus die Seelen der Erden gegen sich durch die Gnade schon einverleibt. Durch dieses Sakrament verwandelt er uns immer mehr in sich selbst. Durch dieses anbetungswürdigste Sakrament verbleibt Christus im vollsten und wahrsten Sinne mit seiner Braut bis zum Ende der Zeit. Ja, auch in dieser jungfräulichen, mystischen Ehe ist man also ein Fleisch. Christus hatte die Polygamie abgeschafft. Wie er nur eine Braut hatte und haben konnte, nämlich seine Kirche, die er in seinem Tod gegründet hat. Christus hat keine Kirchen gegründet, denn er hat nur eine Braut. Die Kirchen, unter Anführungszeichen, haben die Menschen gegründet. Christus hat nur eine Kirche gegründet. Das ist seine mystische Braut. Und desgleichen kann der Priester auch nicht mehrere Frauen haben. Genauso wenig, wie man als Verheirateter mit mehreren Frauen zugleich verheiratet sein kann, wie das in der Geschichte möglich gewesen ist und sogar von frommen Seelen in der Vergangenheit im Alten Testament nämlich praktiziert wurde. Die Kirche hat in der heiligen Priesterweihe sozusagen Gewalt über den Leib des Priesters erlangt, dass nämlich dieser Leib seiner Seele die Freiheit des ungeteilten Dienstes an Gott und dem Nächsten erlaubt. Der Priester wiederum, und hierin kommt die Größe desselben zum Ausdruck, hat auch Gewalt über den mystischen und physischen Leib der Kirche, das heißt Jesu Christi, durch seine Priesterei erlangt. Der Priester ist Bräutigam und seine Braut ist die Kirche. Er ist verheiratet auf mystische, auf sakramentale Weise, verbunden mit und in Christus mit dessen einziger Braut. Und damit ist es natürlich ausgeschlossen, dass der Priester sich noch mit irgendeiner anderen Frau verheiraten könnte, denn wie gesagt, die Polygamie gibt es nicht mehr. Nun, die Macht über den wirklichen, den physischen Leib Jesu Christi. Der Priester spricht ein paar Worte über ein wenig Weizenbrot und ein bisschen Wein. Das ist mein Leib, das ist mein Blut und Gott gehorcht. Der Gottmensch steigt auf den Altar hernieder. Er kommt, wohin man ihn ruft, so oft man ihn gerufen hat. Jesus legt sich seinem Priester in die geweihten Hände, auch wenn dieser sein Feind oder ein Verräter sein sollte. Dann steht der Christus dem Priester ganz zur Verfügung. Dieser Priester kann man, wie er will, Jesus im Heiligen Sakrament von einem zum anderen Ort tragen, ihn im Tabernakel einsperren oder ihn in der Monstranz zur Anbetung aussetzen. Der Priester kann sich an Jesu Fleisch im Heiligen Sakrament sättigen und auch anderen davon zur Seelenspeise geben. Dem Priester ist also geschenkt, was den Engeln nicht geschenkt ist. Sie können sich nur verwundern über diese erhabenste Würde, die einem so kleinen, einem so schwachen, einem so nichtswürdigen Menschen geschenkt wird. Sie können lieben und anbeten und das tun sie, den eucharistischen Gottmenschen. Verstünde sich nun der Priester selbst, das heißt, sehe er ganz genau, was er ist als Priester Jesu Christi, verstünde er sein Priestertum, so würde er auf der Stelle tot umfallen, aber nicht aus Furcht, sondern aus Liebe. Die Macht über den mystischen Leib Christi, das heißt die Getauften, die zeigt sich in der Ausübung der Schlüsselgewalt. Im Heiligen Beichtsakrament kann der Priester nämlich den Sünder nach dem vollkommenen und oder vielmehr vollständigen und reuevollen Sündenbekenntnis von der Sünde, von der Hölle befreien und des Himmels teilhaftig machen. Das heißt, er macht aus einem Sklaven Satans ein Kind Gottes wiederum. Er macht den Christen wieder zu dem er geworden war im Heiligen Taufsakrament. Und so ist eben nach der Heiligen Messe stattfindenden Verwandlung von Brot und Wein in den eucharistischen Christus auch die hier stattfindende Wandlung erhaben wie bewundernswert und allenthalben das liebenswürdigste Herz Jesu Christi anbetungswürdig. Wenn der Priester auch unter Anführungszeichen nur das Werkzeug Jesu Christi, wenn Jesu Blut mystischerweise über die Sünderseele fließt, in der Heiligen Beichte, so übt der Beichtvater aber doch in dem Heiligen Petrus verliehene gerichtliche Gewalt aus. Sofern der Priester nämlich sich versichert hat, soweit es für ihn möglich ist, dass der Penitent kein Hindernis entgegensetzt, kommt dann der Entschluss des Priesters, die eigene Absolution zu gewähren. Und dieser Entschluss schließt in sich auch den Entschluss Gottes, jegliche Sünde, egal wie scheußlich, wie schlimm, egal wie oft sie geschehen ist, in der Absolution zu verzeihen. Sollte nun aus einem gewichtigen Grund die Absolution verweigert oder verschoben werden müssen, so will und muss auch Christus sich daran halten. Wir lesen im Heiligen Evangelium des Johannes im 20. Kapitel, wenn wir die Sünden vergeben, denen sind sie vergeben, wenn wir sie behalten, denen sind sie behalten. So übt der Priester die Schlüsselgewalt aus. Wenn er nämlich den Sünder von der Sünde entbindet, von der Schuld, und ihm so den Himmel öffnet, oder aber, wenn er dem offensichtlich nicht treuen den Himmel verschließt, indem er die heilige Lossprechung verweigert. Am heutigen guten Hirtensonntag, liebe Christen, gedenken wir unseres Erlösers, des ewigen Hohepriesters, dankbaren Herzens. Gemäß seiner Verheißung bleibt er immer bei seiner Kirche bis zum Ende der Zeit, indem er sie lehrt, heiligt und leitet durch seinen Priester. Und vergessen wir nicht, dass die Fülle des Priestertums natürlich dem Bischof eigen ist. Er ist wirklich der hohe Priester. In diesem Priester, nicht im Mitglied, welcher doch nur seine eigenen Ziele verfolgt, seinen eigenen niedrigen Vorteil sucht, im frommen, im gelehrten Priester, sage ich, der sein Leben ganz geschenkt hat, dort lebt Jesus Christus fort und wirkt durch ihn. Priester ist man leicht und geschwind. Schnell sind die Bischofshände aufgelegt und die Weihreformation dauert nicht lang. Man ist aber immer zu früh zum Priester geweiht. Genauso wie man immer zu früh verheiratet ist. Denn mit allen Bemühungen und mit einer soliden Priesterausbildung ist man den hohen Aufgaben nie ganz gewachsen und ihrer nie ganz würdig. Bis zum letzten Atemzug wird man nämlich da hineinwachsen. So, liebe Gläubige, beten wir für die Seminaristen, das heißt für unsere zukünftigen Priester, unterstützen wir sie, wie auch immer nur möglich, und feiern wir gerne den Priesterdonnerstag. Das ist der erste des Monats, der erste Donnerstag des Monats, um nicht nur dann, aber dann besonders für Priesterberufungen, für fromme, würdige Priester zu beten, für alle Gegenwärtigen und für alle Zukünftigen. Maria, Mutter der Priester, lass uns teilhaben an deinem Eifer für die Heiligung der Priester Jesu Christi. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lob sei Jesus Christus.